Erster Autokauf. Man geht in Geschäft 1, man geht in Geschäft 2, man geht in Geschäft 3. Jeder Verkäufer hat eine Meinung, seine Autos etc. Am Ende, der was den größten Einfluss auf die Kaufentscheidung des Autos hat, ist der Papa. Weil der sagt dann, da, das habe ich ein gutes Gefühl, das muss ich nehmen. Und das ist es ja eigentlich. Wenn jetzt ein Freund oder ein Familienmitglied etc. mir was empfiehlt, dann nehme ich das ohne irgendeine unterschwellige Botschaft oder ähnliches. Der hat Erfahrung damit gemacht und das stimmt, das ist richtig, das ist authentisch, das ist ehrlich.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Peter Schwarzer. Ich hatte das große Vergnügen, bei Cura Cosmetics in Innsbruck zu sein. Darunter gehört auch die Marke von Judith Williams. Ich war bei Peter Schwarzer im Büro zu Gast und es ging um ein sehr spannendes Thema, nämlich um das Thema Marketing, E-Commerce, Online-Marketing. Und da stellen wir sich natürlich die Frage, was ist denn E-Commerce und wie kommt man denn überhaupt zu dem Thema E-Commerce? Und wenn man so den Werdegang von Peter einmal genauer betrachtet und analysiert, war das nicht gerade naheliegend. Und wir sprachen über die verschiedensten Dinge, wie beispielsweise, was Kommunikation ausmacht, das Thema Love Brands auch. Ich war immer, um ehrlich zu sein, der Meinung, dass Love Brands kein Ziel sind, dass man dieses Ziel nicht nach außen gibt, weil im Endeffekt die Menschen dafür sorgen, dass man eine Love Brand wird, beziehungsweise die Menschen dann entsprechend das interpretieren. Aber Peter hat dazu eine andere Meinung. Zusätzlich ging es auch darum, wie man zum Beispiel 360-Grad-Kampagnen gestaltet oder auch das Thema künstliche Intelligenz und welche Rolle das auch schon in vergangenen Strategien gespielt hat. Und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit der Folge mit Peter Schwarzer. Es geht wirklich um sehr viele Dinge rund um das Thema Marketing. Also wenn du dich für das Thema interessierst, es sind auf jeden Fall viele, ja, tolle Tipps und viele Informationen vorhanden, die dir auf jeden Fall neue Impulse und Inspiration geben. Und jetzt viel Spaß. Wenn man auf dein LinkedIn-Profil schaut, Peter, dann ist Marketing nicht gerade naheliegend. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, sehr, sehr, sehr spannende Geschichte. Mein Ursprung liegt eigentlich in der Nachrichtentechnik. Ich war immer schon eher der Zahlenmensch, zahlenorientierte Mensch. Und habe mir damals Gedanken gemacht, okay, was könnt ihr denn tun? Was ist denn so irgendwo eine gute Karriere? Und ein Freund ist dann hergekommen und sagt, du, wir müssen die HTL für Nachrichtentechnik machen. Das ist eine Top-Schule und danach studieren wir BWL. Dann haben wir so viele Facetten und da ergibt sich ganz relativ viel am Jobmarkt. Es war dann nie mein Plan, nach der HTL irgendwas zu tun, weil ich dachte, damals war das so ein komisches Gerede von einem Freund. Und bin dann über glückliche Fügungen nach der HTL wieder mit dem Freund zusammen zum Arbeiten gekommen. Und er hat den Plan umgesetzt und hat ein Jahr vor mir gestartet, Volkswirtschaft zu studieren. Und hat mir dann überredet, dass ich das auch mache. Und bin dann eigentlich in diese Wirtschaftswissenschaften eingestiegen und habe da auch wieder eine sehr zahlenlastige Vertiefung gewählt, die Ökonometrie und die Statistik, worauf ich mich konzentriert habe, weil ich mir gedacht habe, am Ende würde ich gerne Werkzeuge lernen. Und die Werkzeuge kann ich überall mitnehmen. Das ist branchenunabhängig. Das gilt für Konsumgüter, das gilt für Gesundheit, das gilt für Sport, egal wohin. Ich habe dann die Chance auch bekommen, das Doktorat dort zu machen. Habe das danach abgeschlossen und dann war die Entscheidung, will man in der Universitätslandschaft bleiben oder wollen wir doch nochmal einen Absprung in die Privatwirtschaft machen? Und ich habe mich dann wirklich für die Privatwirtschaft entschieden. Damals war ich auch noch Mitglied der Raiders in Tirol und habe da Football gespielt und bei Zufall hat man sich damals getrennt in beiderseitigem Einvernehmen vom damaligen Manager und bei einem Training sage ich, du, das würde mich eigentlich interessieren und dann bis zum Vorstand gegangen und ich bin dann in diese Position gekommen des Geschäftsführers und Clubmanagers der Svalko Raiders Tirol und da eben auch wieder gedacht, das ist ein guter Startzeitpunkt, Verantwortung zu übernehmen, Personalführung zu lernen, Netzwerk aufzubauen, eigentlich ganz konträr zu dem, was ich in meiner Ausbildung fachlich gemacht habe. Und da war halt die große Frage, was ist denn der Need der Raiders? Und wir waren eine Nischensportart, irgendwo sind sie immer noch. Und das Einzige, wie wir funktionieren können, ist, wenn wir uns selbst gut vermarkten und unsere eigenen Medien gut beherrschen, sprich stark drauf setzen auf Social Media, Homepage-Artikel, also alles, was in unserer eigenen Hand ist, weil konkurrieren mit dem großen Bruder Fußball um einen Zeitungsplatz ist ganz schwierig, wird nicht möglich sein. Und dann bin ich so ein bisschen in die Marketing-Schiene reinkommen und habe gesagt, okay, wie schaffe ich es eigentlich aus einer Nischenmarke schon eine bedeutende Marke, zumindest im Tiroler Raum, zu schaffen, einen Bekanntheitsgrad zu erhöhen, und habe dann wirklich auch sehr viele digitale Kanäle gesetzt, die Gott sei Dank, zu meinem Glück, sehr zahlenlastig sind. Und somit sind die Welten eigentlich irgendwo verschmolzen, zu sagen, das, was ich gern tue, Zahlen schupfen, mit Zahlen umgehen und Marketing etwas Kreatives zu gestalten. Ja, die sind dann miteinander verschmolzen und dann habe ich gesagt, okay, genau das ist eigentlich etwas, was in der Volkswirtschaft und in der Mikroökonomie immer relevant war, zu sagen, okay, warum verhaltet sich der Mensch so, und das testet man aus. Und somit war ich eigentlich in einer Welt reingeschlittert, oder bin in einer Welt reingeschlittert, die aus meiner Sicht gut zu meinem Profil passt. Und daher ist, wie deine Frage schon sagt, die Vermutung ist nicht naheliegend, wenn man so rein den Lebenslauf anschaut, wie kommt man da hin, aber es waren alles so glückliche Fügungen, dass ich sage, okay, die Welt des Marketings hat sich so stark verändert in eine messbare Welt, weg von der Subjektivität, dass sie so ein Skillset braucht und dass ich mich da drinnen wohlfühle. Und daher, jetzt bin ich drinnen gefangen und bin auch noch in den E-Commerce gekommen, wo ich immer schon hin wollte. Noch mehr zahlenlastiger, wirklich von Anfang bis zum Ende, also von der Vermarktung, Kommunikation hin bis zum Umsatz und dann auch weiterhin in den Punkt, wie mache ich Kunden eigentlich weiterhin glücklich, obwohl sie schon einmal gekauft haben. Also das hat sich auch sehr stark entwickelt und da wieder die spannende Geschichte dazu ist, Technologie spielt mittlerweile eine super große Rolle. Und dann schließt sich auch der Kreis zur HTL wieder, weil man eine Gesprächsbasis hat. Man kann auch jetzt mit einem Dealer gut kommunizieren und kann sagen, was man benötigt und versteht auch, was er für einen Bedarf und was er für Hürden eigentlich hat, diese Systeme zu warten, zu managen etc. Ja, das ist ein bisschen einleitend, schließt sich der Kreis eigentlich der gesamten Ausbildungen irgendwie und man kann alles irgendwo nutzen.
Was mich jetzt interessieren würde, Peter, wenn du sagst Marketing, also Marketing ist es sehr emotionsgetrieben und jetzt mit den ganzen technischen Tools, die es gibt, ist es ja auch sehr zahlenlastig und dann leidet ja meiner Meinung nach ab und zu die Kreativität darunter. Also wie sehr sitzt du dann alles auf Zahlen, also auf die Conversion Rate oder auf die Klickraten etc. Mhm. Weil im Endeffekt, man will ja schöne Kampagnen haben, aber schöne Kampagnen sind halt auch nicht immer zielführend. Also können halt Awareness-bildend sein oder können halt Brand-Building sein. Aber wie gehst du mit dem um? Weil wenn man sich nur auf Zahlen fokussiert, leidet ja auch die Kreativität wieder darunter. Ja.
Die Kunst liegt da nicht nur in meiner Person, sondern die Kunst liegt in der Zusammenstellung des Teams. Es ist ein Irrglaube, dass eine Person alles kann. Und das heißt, und das war immer schon so mein Credo, ich muss mich mit Leuten verstärken, die diese Dinge covern, was ich nicht gut kann. Das heißt, wenn ich so stark zahlenlastig bin und mehr auf diese Schiene setze und AB-Tests mache und Auswertungen lesen kann und Handlungsalternativen ableiten kann, dann brauche ich Leute, die was mir die Kreativität übernehmen. Das heißt, es gibt in meinem Team Leute, die für das zuständig sind und die viel, viel besser sein als ich. Und von denen ich, und das ist ja meistens so in flacher Hierarchien, lasse ich mal sagen, so schaut es aus, das macht am meisten Sinn, habe ich das beste Gefühl, das ist mein kreativer Ansatz. Und auch da in dem Fall ist es habe ich auch eine gute Chance, mich so ein bisschen in den Kunden rein zu versetzen, was ja wichtig ist. Zu sagen, okay, wenn ich das erste Mal sehe, was sagt das Bauchgefühl? Nicht, was sagt der Kopf, sondern sei, okay, das hat mir jetzt gecatcht in die ersten 10 Sekunden oder nicht. Und das ist ja relativ wichtig. Wenn es um Emotionen geht, muss man ja zuerst auf den, alles auf das hören, was unter der Oberfläche schwimmt. Also der große Wal. Und nicht der was oben im Boot sitzt und genau weiß, wo man hinsteuert. Wie gesagt, es ist sehr abhängig davon, wie man sein Team konstelliert. Ich brauche nicht nur 3, die was gleich zahlenlastig sind wie ich, sondern ich brauche eigentlich die was meine Schwachstellen für mich mitdenken und für mich eigentlich, oder das, wo ich schwach bin, würde jetzt nicht sagen kaschieren, aber ergänzen, damit das ganze Team ein rundes Ganzes ist und funktioniert.
Auf welche Zahlen blickst du am meisten?
Das ist eine gute Frage. Ja, in der Früh eigentlich, das ist mein erster, das ist eine Routine in der Früh. In der Früh gehen vier Dashboards auf. Also von verschiedenen Online-Shops, die wir haben. Das ist von Marktplatz, auf den Marktplätzen, wo wir tätig sind, und eine Gesamtübersicht. Also eigentlich ein BI-Tool, das, was mir ein Gefühl gibt. Und man geht natürlich alles durch, zu sagen, okay, schauen, was ist der Umsatz, was war der Wareneinsatz, was waren die Marketing-Spendings, wie hoch ist der Return on Advertisement Spend, was gibt's, so viele Zahlen, wo man auf den ersten Blick mal ein bisschen reinschaut. Und wir entwickeln uns ja auch da in der Kura immer weiter, sind ja noch sehr jung. Schön wäre, wenn es für meinen Bereich dann am Ende einen Customer Lifetime Value gibt, den ich mir gerne anschaue, und der mir sagt, okay, wir wachsen stetig dahin, der wird immer größer, und das ist auch gut so. Und jetzt sind es halt kleine Bausteine, Retention Rates, auch Lagerbewegungen ab und zu, dass man da reinschaut. Interessant, in der Zahlenwelt ist für mich alles. Die Frage ist nur, wie viel Zeit habe ich für alles? Und da reicht oft einmal in der Früh ein schneller Blick, okay, sowas gestern, sowas zum Vorjahr, sowas zum letzten Monat, um ein Gefühl zu kriegen, okay, in welche Richtung geht das Ganze.
Als du zur Kura gekommen bist, was waren die ersten Zahlen bzw. Ziele, die du dir selbst gesetzt hast? Also ist darum gegangen, Conversion Rate erhöhen, oder was war eigentlich so das erste Ziel?
Das erste Ziel war, den Bereich aufzubauen. Das war eher ein qualitatives Ziel, weniger ein quantitatives Ziel. Zu sagen, okay, wie muss ich den Bereich konstruieren? Wie muss ich ihn sowohl mit Technologie als auch mit Personal ausstatten, damit wir dann mittel- bzw. langfristig erfolgreich in dem Bereich auch sind? Also, dass wir diesen D2C-Bereich erfolgreich aufbauen. Und das war zuerst, also die ersten Jahre jetzt für mich sehr, sehr relevant, zu sagen, okay, ich muss ein Setting schaffen, und die Rolle ist ja nicht so gesegnet, dann fertigen, sagen wir mal, E-Commercelern. Ich muss auch Leute ausbilden, und das habe ich und meine Führungsmannschaft über die Jahre eben jetzt betrieben, wo man sagt, jetzt haben wir eine Gruppe an Leute zusammen, ein Team, das eben den Erfolg treiben kann. Und dann richtet sich der Blick ein bisschen was auf mehr auf die Zahlen, als wie auf die qualitative Erreichung von einem System, das was für die Kura von großem Benefit ist.
Wie findet man die richtigen Leute, die was bereit sind, die Ausbildung von dir anzunehmen?
Das ist auch wieder eine gute Frage. Im Prinzip habe ich da auch Glück gehabt. Durch meine vorherigen Anstellungen am NC und meine Lehraufträge lerne ich viele Jugendliche, junge und einfach Leute, interessierte Leute kennen. Manche schreiben bei mir Masterarbeiten, Bachelorarbeiten etc., lernen auch so das Unternehmen kennen, und dann wächst man so ein bisschen zusammen, wo man sagt, okay, eigentlich können wir schon ganz gut miteinander arbeiten, und der Herangehensweise, wie du Dinge angehst, die gefällt mir. Ich glaube, du kannst das ganz gut in mein Team passen. Und das ist schon etwas, wo man sagt, okay, in dieser Auswahl der Personen, wie es Team konstelliert ist, braucht man einfach ein bisschen Zeit. Es muss ja jeder für sich entdecken, ob er auch in dieses Team passen will und ob er da reinpasst, ob in die Kura passt, ob die Werte, die was er hat, auch mit den Werten der Kura übereinstimmen. Das sind viele Dinge, die hat man halt nicht nach der Anstellung heraus, sondern nach halt einer Testphase. Und die dauert halt dann oft einmal bei manchen ein halbes Jahr, bei manchen ein Jahr, bei manchen zwei Jahre, dass sie dann halt draufkommen und sagen, okay, ja gut, das war ein guter Weg, ich entwickle mich weiter, ich habe Chancen, ich kriege das, und eigentlich stimmt die Kultur und das Klima auch, ich fühle mich happy darinnen. Am Ende, wenn man immer mit jungen Leuten arbeitet, und das sage ich auch den meisten, ist es ein Irrglaube, dass die bis zur Pension bleiben. Das passiert heutzutage nicht mehr. Also wenn es passiert, dann ist es Glück fürs Unternehmen, aber oft einmal schade auch für den jungen Menschen, weil er nicht andere Dinge sieht. Deswegen glaube ich, dass unser Auftrag auch immer wieder ist, immer wieder frische, junges Blut auszubilden und weiterzuentwickeln und gewisse Pfade einfach nach Skillset und nach Eigenschaften der Person darin einzuschlagen und einschlagen zu lassen.
Wie viele verschiedene Bereiche im E-Commerce gibt es denn eigentlich?
So ein bisschen von der Organisationsstruktur sind wir ist mein Bereich in drei große Fachbereiche geteilt. Das ist einmal Communications, einmal Development und einmal E-Commerce. Development kümmert sich prinzipiell, dass alle Systeme, die wir für den E-Commerce brauchen, miteinander sehr gut harmonisieren, dass es keine Fehler gibt. Ist sehr ein projektbezogenes Business, kriegen Projektaufträge rein, dass sie wieder einen Shop öffnen müssen, dass sie die Schnittstellen überwachen müssen, dass alles reibungslos funktioniert. Haben relativ wenig mit dem Endkunden zu tun. Der E-Commerce selber, der betreibt alle Shops und übernimmt vor allem die digitalen Kommunikationsteile von verschiedenen Marken. Da gibt's eine ganze Bandbreite an Professionen da drinnen, vom Performance Marketing Manager hin zu einem UX Designer oder auch Customer Service, was eine Riesenrolle spielt, vor allem wenn man sehr kundennah sein will. Und der dritte Bereich der Communications, die kümmern sich wirklich, dass Marken aus einem Guss kommunizieren. Das betrifft sowohl den B2B als auch den D2C-Fall, dass man sagt, okay, wie schauen denn so integrierte 360-Grad-Kampagnen aus? Wo legen wir den Fokus hin über das ganze Jahr, über alle Kanäle, über alle Werbemaßnahmen, die wir haben, um nah am Kunden zu kommunizieren und den eben zu attraktivieren für unsere Marken?
Wie geht man bei so einer 360-Grad-Kampagne an die ganze Sache ran? Also wie trifft man da die Entscheidungen und vor allem wie schwer ist es dann noch einen Kurswechsel durchzuführen, wenn man merkt, okay, die Kampagne funktioniert nicht?
Im Prinzip, große Kampagnen orientieren sich meist nach dem, wie sich Kunden verhalten, wonach Kunden suchen mittlerweile. Dass man sagt, okay, ich muss ja zu dem Zeitpunkt Dinge kommunizieren, was auch für die Kunden relevant ist. Also ich kann jetzt nicht der Winterpflege im Juni spielen. Das macht jetzt bei uns in der Kosmetik relativ wenig Sinn, weil wir teilweise auch saisonal abhängige Produkte haben, jahresdurchgängige Produkte. Aber der Kunde beschäftigt sich ja da mit anderen Themen und hat andere emotionale Trigger. Und diese emotionalen Trigger und die Themen, die er sucht, muss man halt researchen und rausfinden. Das kann jetzt über Suchmaschinen, über Keywords, über ganz viele verschiedene Wettbewerbsbeobachtungen, Marktbeobachtungen gehen, worauf setzen andere. Und dann konstelliert man eigentlich so einen Themenplan, worüber man spricht. Und wenn wir diesen Themenplan haben, worüber wir sprechen, dann haben wir auch Produkte dazu, die, was wir kommunizieren, weil sie diese Themen einfach abdecken. Und so wird eigentlich dieser Themenplan über das Jahr erstellt. Es wird dann auch mit dem Umsatzpotenzial gematcht, um zu schauen, okay, wie viel Marketing-Spendings geben wir aus. Und bei diesen Kampagnen, also wie du sagst, was passiert, wenn sie nicht funktionieren? Du kannst natürlich gewisse Werbeformen kannst oft nicht mehr stoppen, weil sie schon so weit im Vorhinein gebucht werden müssen, vorbereitet werden müssen. Da spreche ich jetzt im Falle von Print oder irgendwelche Sachet-Kampagnen oder irgend so Giveaway-Sachen, was man immer einbaut. Das ist relativ schwierig zu stoppen. Was man aber jederzeit verändern kann, liegt natürlich anhand der Zahlen, Monitoring, die Digitalkampagnen. Also wenn ich sehe, dass irgendetwas nicht ankommt, dann kann ich noch tricksen an vielleicht andere Contents, andere kreativeren Inhalten, um zu schauen, ob das der Grund war, oder ich drehe einfach gewisse Spendings ab, reduziere sie, bis sie halt dann auf für mich oder für die Kampagne entsprechende Werte wieder kommen.
Was ist die größte Plattform mit den Digitalkampagnen?
Weil aktuell bei uns ist es immer noch Google, also die Suchmaschine. Dass wir da relativ viel Return on Invest haben, aber das Bild dreht sich schon immer wieder ein bisschen in Richtung Social Media, wo vor allem die junge Generation auch jetzt den Produkt-Search macht. Und man muss ja bei uns, also zumindest ist es meine Aufgabe, nicht im Jetzt zu denken, sondern in was passiert in 5 Jahren zu denken, damit die strategische Richtung vorgeben kann. Muss man schon sehr stark auch schauen, wie sich die künstlichen Intelligenzen ChatGPT entwickeln und was muss ich tun, damit ich auch in dieser Art der Konversation des Kunden mit einem Medium dann irgendwo auftauche und irgendwo mal da bin.
Wie schaut dann die Zukunft aus? Also wie schaut jetzt konkret die Strategie bei euch aus?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Am liebsten hätte ich gerne einen DeLorean und würde in die Zukunft reisen, um dir eine konkrete Antwort zu geben. Aber aktuell ist sie natürlich sehr blurry und sagen, okay, was vermuten wir denn irgendwo? Und was wir definitiv wissen, ist, dass wir stärker datengetrieben auch im Web agieren müssen, sprich viel mehr Daten zur Verfügung stellen, viel mehr Attribute, viel mehr Eigenheiten der Produkte noch stärker ausspezifizieren, damit die Trefferergebnisse höher sind, wenn der Kunde nach dem sucht, egal wo er sucht. Und das ist jetzt einmal die erste Phase, die wir durchgehen müssen, und dann weisen sich wahrscheinlich schon die Wege, was passiert, worauf setzt der Kunde, was macht er, was will er tun. Vielleicht ändert sich auch die Suchmaschinenlandschaft. Also auch heute wieder gesehen, dass es ChatGPT Search geben wird. Sind Dinge, die ja eigentlich diese Kommunikationslandschaft immer wieder verändern. Gibt's auch in der Literatur vom Brian Solis, das Conversation Prism. Und wenn man sich das ein bisschen anschaut, das ist ein großes Rad, wo der Kunde im Mittelpunkt steht. Es gibt eine Vielzahl von Kommunikationskanälen, wo ich unterschiedliche Dinge für den Kunden bereitstellen kann. Und die Entwicklung geht ja dahin, nicht alle diese Facetten dieses großen Rads zu bedienen, sondern für einen selber zu optimieren. Also man geht eigentlich weg von Omnichannel hin zu Opti-Channel-Management. Da sage ich, welche Kommunikationskanäle, und das ist auch wieder sehr stark datenbasiert, helfen mir eigentlich am meisten, um meine Marke bei meinen Kunden sauber und richtig zu positionieren.
Wenn wir 4 Jahre zurückblicken, ist da in der Strategie, in der 5-Jahre-Strategie künstliche Intelligenz aufgetaucht?
Das ist ja ist schon teilweise darin verankert gewesen, vor allem im Sinne von Digitalisierung. Die ersten Dinge, die wir herinnen probiert haben, haben aber nicht zu sehr großen und erfolgreichen Ergebnissen geführt. Dass ich sage, okay, ich kriege jetzt höhere Effizienzen raus oder ich schaff's so, dass der Kunde ist schon sehr stark drauf. Zwischendrin war natürlich auch jetzt abhängig von KI, Metaverse ein Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben, sollen wir da gleich hin, sollen wir nicht hin. Das ist eben immer Risikoentscheidungen. Also wo will ich eigentlich als Unternehmen investieren, damit ich dann eventuell ein First Mover bin und eigentlich in diesen Blue Ocean reinsegeln kann. Bei Metaverse war es dann nicht der Fall, sondern eher, wir müssen einmal die Marke jetzt im Hier und Jetzt aufbauen. Und bei KI ist es natürlich, wenn man sehr kundenzentriert arbeiten will, ist es jetzt einfach ein Usus, dass man diese Daten aufbereiten muss. Also es ist eigentlich ein bisschen Nacharbeiten, damit man die Basis hat für das, was eventuell kommen könnte. Und das ist ja nie ein Fehler, zu sagen, okay, ich bereite mir jetzt schon einmal darauf vor, weil es einfach auch anderen Systemen wahnsinnig hilft und vor allem den Kunden sehr stark hilft in seiner Orientierung. Und das darf man eigentlich in dieser Entwicklung nicht außer Augen lassen, zu sagen, okay, was wird mein Kunde der Marke, der Produkte tun, und sich nicht von Trends irgendwo hinleiten, also von Technologietrends irgendwo hinleiten lassen und sagen, da müssen wir hin, weil L'Oreal ist da auch. Heißt nicht unbedingt, dass das für uns der Weg sein muss.
Wann spricht man denn von einer starken oder bedeutsam relevanten Marke?
Das ist ganz abhängig, in welchem Markt ich mich befinde. Starke Marken zeichnen sich aus meiner Sicht durch solides Wachstum aus. Sprich, sie haben eine Vision, eine Mission, wo sie hinwollen und verfolgen diese sehr gut und zeigen, dass sie eigentlich am Markt einen Platz finden. Und das ist natürlich im Kosmetikbereich was super Schwieriges. Ein stark umkämpfter Markt, da sind ganz viele Haie drin, die was um jeden Fisch eigentlich kämpfen. Und wenn sich da Marken etablieren und schon einmal eine längere Zeit bleiben, dann sind sie für mich schon starke Marken. Natürlich kann man das viel auf andere Dinge runterbrechen, wie Markenbekanntheit, Reichweite, Umsätze, Marktanteile. Sind auch Zahlen, die was natürlich starke Marken und Markenwerte beschreiben können in dem Fall. Aber es gibt auch viele qualitative Argumente, die starke Marken in Summe beschreiben können.
Wann spricht man von einer Love Brand?
Ja, das Wort, das, die Love Brand, das fällt ja sehr oft bei uns. Und da will sich eigentlich jede Marke hin entwickeln, weil man weiß, dass man ja geliebt wird von den Kunden. Und das ist ja auch etwas, was im Wachstumsmarketing sehr relevant ist. Wenn du geliebt wirst von Kunden, eine Love Brand bist, dann hast du automatisch Brand Ambassadors am Markt. Das heißt, das sind Leute außen, die was deine Marke auf Gedeih und Verderben verteidigen. Die stehen dafür da. Die reden über deine Marke nur positiv, die gehen zu ihren Freunden, die gehen überall hin und sagen, das müsst ihr nehmen. Und das ist ja auch ein essentieller Bestandteil, wie Markenwachstum passiert. Und ist auch im Wachstumsmarketing ein Weg, der was viel weniger kostet, als wie die Kunden über den herkömmlichen Funnel auf die Marke zu bringen. Also wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, Ad-Spendings funktionieren bei uns super, kostet es mir wesentlich mehr, als wie wenn jetzt Hausnummer Tante Erna ihre 5 Freundinnen sagt, kauft das Produkt, kostet mir nichts oder wenig. Vielleicht irgendwo in einem Loyalitätsprogramm ein paar Punkte, weil sie Empfehlungen abgeben haben. Aber ist auch okay, weil das Loyalitätsprogramm und die Punkte führen auch wieder dazu, dass sie in der Marke irgendwas konsumieren. Und wenn man so eine Vielzahl an dieser Liebenden oder Brand Ambassadors, wie es in der Fachsprache heißt, hat, dann kann man von einer Love Brand sprechen. Und das ist ja etwas auch wieder ein neues Konzept, diese Meinungsführerschaft, die geht ja schon zurück bis in die 60er Jahre, wo man Meinungsführer analysiert hat. Da hat es mal in den kleinen Rahmen gemacht, da war es immer so politisch. Die Leute, die was sich hinstellen und sagen, okay, wen kennt ihr aus der Gemeinde, wen würdet ihr was zutrauen? Dann hat man gewusst, okay, das ist jetzt ein Bürgermeisterkandidat, so auf diese Richtung. Und da hat man schon spät, also in die 60er Jahre das super analysiert. Und jetzt aufgrund der veränderten Kommunikationslandschaft, eben das, was wir erwähnt haben mit Brian Solis, hat man halt viele Kanäle. Man hat Influencer drauf, man hat Presseleute drauf. Also es sind immer irgendwo sind so Gatekeeper oder Meinungsführer, die was gewisse Positionen einnehmen können. Und natürlich auch der Haushaltskunde oder der Kunde, der was auf seine Familie schaut und seinem Freundeskreis was empfiehlt. Und der wird in Zukunft immer relevanter, weil er immer glaubwürdiger ist als für viele andere. Ich vergleiche das immer so ein bisschen und das erzähle ich auch oft in die Vorlesungen. Erster Autokauf. Man geht in Geschäft 1, man geht in Geschäft 2, man geht in Geschäft 3. Jeder Verkäufer hat eine Meinung, seine Autos etc. Am Ende, der was den größten Einfluss auf die Kaufentscheidung des Autos hat, ist der Papa. Weil er sagt dann, das habe ich ein gutes Gefühl, das muss ich nehmen. Und das ist es ja eigentlich. Wenn jetzt ein Freund oder ein Familienmitglied etc. mir was empfiehlt, dann nehme ich das ohne irgendeine unterschwellige Botschaft oder Ähnliches. Der hat Erfahrung damit gemacht und das stimmt, das ist richtig, das ist authentisch, das ist ehrlich. Und deswegen sind diese in Zukunft im Marketing dieser Personen einfach sehr, sehr wichtig für die Brand, zu sagen, okay, wir müssen diese Leute so entwickeln, dass sie uns lieben und dass wir eine Love-Brand von vielen Leuten sind, weil dann haben wir den größten Impact eigentlich auf die Gesellschaft oder in der Gesellschaft die größte Chance.
Wenn ich dich richtig verstehe, kann man das als Ziel ausgeben, eine Love-Brand zu werden, oder?
Ja, klar. Also definitiv muss es in diese Richtung gehen, vor allem auch zu sagen, okay, wie schaffe ich Wachstumsmarketing, ohne jetzt immer wieder Neukunden zu generieren? Ohne Neukunden jetzt, sag ich mal, mit Ads oder Ähnliches zu generieren.
Hm. Man sagt ja ab und zu, die Marke gehört den Kunden. Mhm. Und man kann zwar das Werteversprechen und so weiter, man kann die ganzen Ideen rund um die Marke nach außen geben, aber im Endeffekt gehört den Kunden die Marke. Was für relevante Botschaften gibt es ihr nach außen, um so gut wie möglich dieses Gefühl einer Love Brand zu stärken oder eine Love Brand zu erzeugen und zu erschaffen?
Für uns ist es, und jetzt spreche ich für Judith Williams Cosmetics in dem Fall, ist es wichtig, eine sehr nahbare Marke zu sein. Das heißt, dass der Kunde immer eine Stimme hat. Bedeutet in weiterer Folge, dass der Customer Service ein sehr wichtiges und immanentes Teil unseres Tuns ist. An jedem an jeden Punkt der Customer Journey. Das heißt, wenn ein Kunde kommt und einen Bedarf und eine Empfehlung, eine Beratung oder eine Reklamation hat, muss eine schnelle Antwort da sein, damit wir nahbar bleiben. Wir müssen den Kunden ein Gehör geben und müssen dementsprechend auch reagieren. Und das macht es auch aus, was gute Marken am Markt tun. Man hat sich da ja auch in der Markenentwicklung und wenn man so ein bisschen die Bücher von Kotler dann, die jeder im Studium irgendwo mal sieht, verfolgt, hat sich das auch sehr stark gedreht, wo man zuerst immer Marke, 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 Product, Product, Product und dann am Ende ist man wirklich, dass man den Kunden in den Mittelpunkt des Tuns stellt und ihm Gehör gibt und der mitformt. Der kann formen, der kann die Marke formen. Das ist etwas, wo man iterative Anpassungen macht und das ist auch etwas aus der agilen Welt. Da gibt es nicht etwas, das was stetig und für immer während ist, sondern man passt sich einfach in Schleifen an, spricht drüber, passt sich wieder ein bisschen an. Das heißt nicht, dass ich mein komplettes Wertesystem der Marke über Bord haut. Das tue ich nicht. Das bleibt schon bestehen. Aber ich muss natürlich schauen, irgendwie, dass ich iterativ mich auch, sag ich mal, mit dem Kunden mitbewege. Also sehr starke Kundenzentrierung in mein Unternehmen irgendwo etabliere. Sei es jetzt in der Sortimentsgestaltung, in der Kommunikation oder in irgendwelchen Feedbackrunden etc.
Was denkst du, sind die Kunden- und Kundinnenbedürfnisse der Zukunft?
Das ist eine gute Frage. Das ist immer ein bisschen abgeleitet, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Und die glaubt, dass es ganz viele Facetten gibt. Und wie sich die Welt weiterentwickelt. Und so ganz eine klare Antwort, was die Kundenbedürfnisse sind, wage ich mich schwer zu sagen jetzt, weil für manche wird es etwas sein, wo ich sage, okay, ich muss Zeit sparen, ich muss irgendwie Produkte nehmen, die was für mich schnellst umsetzbar sind, dass ich nicht zu viel von meiner kostbaren Freizeit für irgendetwas anderes verliere, was eigentlich ein Must in der Gesellschaft ist. Und andere nehmen sich wahrscheinlich Zeit für solche Dinge und sagen, ich will das genießen, ich will lang, ich brauche viel, ich brauche mehr, ich brauche Abwechslung, ich brauche etwas, was mir gut tut. Und am Ende, das ist auch so ein bisschen etwas, wofür wir stehen, ist ja, wir wollen eigentlich einen Beitrag dazu leisten, egal mit was wir tun, dass ich eigentlich die Person von einer besseren Version, in einer besseren Version präsentieren kann. So, be the better version of yourself. Und das wollen wir unterstützen in irgendeiner Weise und versuchen natürlich da unser Möglichstes dazu zu tun.
Die Frage, die was ich mir nur zusätzlich stelle, ist beim E-Commerce, dadurch, dass ja auch durch Corona, wegen Corona oder seit Corona immer mehr Leute in das Thema E-Commerce eingestiegen sind, ist das eigentlich gut für euch oder schlecht für euch? Wahrscheinlich die Kosten steigen für die Werbekampagne, also weil halt mehr Adspend auf den ganzen Plattformen ist, aber andererseits bekommt man höchstwahrscheinlich auch leichter unter Anführungsstrichen Fachpersonal, weil einfach viel mehr Leute diese Kompetenz benötigen. Ist das Vor- oder Nachteil?
Am Ende komme ich wieder zurück auf den Kunden. Der Kunde sucht sich sowieso aus, wo er sein Produkt kaufen will. Ist er der stationäre Kunde, macht es, weil es ihm entspannt oder was, kauft das in dem Bereich. Ist er der Kunde, der sagt, du, schnell beim Heimfahren, mir geht es aus, ich bestelle es nach, kauft im Online-Bereich oder auf dem Marktplatz. Oder ist er aktionsgetriebener Kunde und sucht nach den besten Aktionen. Ist ganz unterschiedlich. Der Kunde entscheidet, wo er kauft und das macht ja dieses Omnichannel-Business, dieses Denken so ein bisschen aus. Für uns selber bedeutet es, wir wollen eigentlich zu jedem Zeitpunkt irgendwo dem Kunden in seinem Relevant Set drinnen sein und dass er an uns denkt und dass wir eine Chance als Marke haben, ihm in der Situation irgendwo zu unterstützen. Natürlich die Tendenz und der Trend zu sagen, okay, ich kaufe mehr online, ist für viele Produkte gut, aber nicht für alle oder muss nicht für alle gelten. Und da gibt es auch in der Literatur den sogenannten Need for Touch. Viele Kunden wollen das Produkt angreifen. Und das gilt auch für die Kosmetik. Sie wollen es irgendwie riechen, sie wollen es. Das ist sehr etwas Persönliches, Kosmetik. Das schmiert man sich ins Gesicht. Man schmiert sich nicht gern viele Dinge ins Gesicht. Das weiß man. Und wenn, dann muss es passen und es muss stimmen. Und ich glaube, dass es wirklich auch immer einen stationären Bereich geben muss oder eine Chance, die Dinge zu probieren und zu riechen und zu testen, bevor ich dann wirklich die Kaufentscheidung triff. Vor allem bei, sagen wir mal, teurerer Kosmetik oder irgendwo in diesem Mastige und drüber in diesem Bereich drinnen. Das ist hier, aber Fashion ist genau das Gleiche. Warum gehen jetzt reine Online-Händler her und machen irgendwo Showrooms? Ja, die Leute wollen den Stoff spüren, angreifen, wollen schauen, wie es ist. Und das reduziert natürlich auch Returnquoten. Das sind Dinge, die uns ja helfen, die was auch etwas für die Umwelt tun, dass nicht so viele Bakteln durch die Gegend geschickt werden. Aber ja, so in diese Richtung, glaube ich, wird sich alles ganz gut entwickeln. Und es haltet sich alles irgendwo einmal die Waage, einmal ein bisschen mehr online, ein bisschen mehr stationär, einmal das, einmal links, einmal rechts. Am Ende muss man als Marke wahrscheinlich eh überall irgendwo sein, aber das ist halt sehr stark optimiert.
Hast du dir jemals vorstellen können, dass der Influencer-Bereich, Influencerinnen-Bereich so groß wird?
Ja, wenn man so ein bisschen die Historie anschaut, dann eben, wie gesagt, diese Meinungsführerschaft, dass sich so entwickelt, hat man schon ein bisschen annehmen können. Also immer dann, wenn es Kommunikationskanäle geht, wo viele Leute draufgehen, und das ist ja Social Media, also seit es Facebook gibt oder eigentlich schon ein bisschen früher, hat es ja andere Social Media Kanäle gegeben, war das immer ein Punkt, wo Leute jemandem zugehört haben oder Sachen gelesen haben, etc. Die Presse oder halt Zeitungen war das halt früher. Also war halt der Gatekeeper. Und da hast du halt geschaut, dass dein Redakteur irgendwo irgendwie umgarnst und so weiter. Oder halt eine Beziehung mit dem aufbaust. Daher kommt auch der Name Public Relations. Ich will irgendwo diese Beziehung PR mit den Gatekeepern dort haben. Sind dann die Blogger gekommen, die sind dann raufgeschossen. Gute Blogger haben dann halt im Online-Bereich, war halt einfacher zugänglich, als wenn ich eine Zeitung oder ein Magazin kaufen muss. Und dann natürlich mit Social Media ist halt die nächste Art des Kommunikationskanals kommen, snackable, kürzere Contents, schneller verdaulich, viel mehr Bilder, emotional, noch mehr geladen als wie jetzt irgendein geschriebenes Wort, habe schneller viel mehr Inhalte konsumieren können und so hat sich der Kunde halt verändert, dass ich sage, okay, wechselt von A nach B, nach C, nach D, aber alle Dinge sind noch da, weil es immer irgendwo jemand gibt, der was etwas für sich heraus nimmt, was ihm halt am besten tut oder am besten gefällt. Ja, hat man schon irgendwo ein bisschen annehmen können, dass das Influencer-Marketing dementsprechend wächst, aber natürlich auch mit wieder Wellenbewegungen, dass man sagt, okay, jetzt diese ganzen Mega und diese großen Influencer helfen jetzt Marken oft nicht so wahnsinnig viel, weil es einfach zu sehr monetarisiert schon ist, die Authentizität und die Ehrlichkeit nicht mehr gegeben ist. Aber der Mikroinfluencer oder der Mikroinfluencer, ja, die Kleinen, die machen halt schon sehr viel Sinn. Und dann hängt es ein bisschen ab, was die Definition des Mikroinfluencer ist. Ja. Teile der Literatur sagen, man ist ein Influencer, sobald man einen Social-Media-Kanal hat mit 5 Follower oder weniger. Dann habe ich Leute, die beeinflussen kann. Oder wenn ich sprich auf der Straße, bin ich Influencer, mit meinen Freunden sprich. Also eigentlich hat diese Definition, was der kleine Influencer ist, giltet eigentlich seit jeher. Man nennt es halt nur Englisch, aber es ist halt der Meinungsführer.
Ihr seid ja für Schönheit bekannt im Unternehmen. Wie siehst du das, dass halt auf Instagram oder auch auf anderen sozialen Plattformen dieses perfekte Image immer präsentiert wird und das, was eigentlich fast gar nicht möglich ist? Also das setzt ja andere Menschen wahnsinnig unter Druck.
Ich glaube, dass eben die Tendenz, und das sieht man vor allem auf TikTok jetzt, total in eine andere Richtung geht. Je mehr authentischer, je mehr es nicht perfekt ist, desto eher glauben es die Leute. Das haben sie schon durchschaut mittlerweile. Vor allem die junge Generation. Die Antwort kann ich da gleich schon sagen. Photoshop kann jeder. Das sind so die typischen Antworten. Und ich glaube, dass es wirklich daran liegt, höchst authentisch zu sein. Egal wie und was. Es ist nicht jeder perfekt. Die Welt ist nicht perfekt. Alles ist irgendwo, hat der Perfektionismus ein Ende. Und es ist dann auch nicht glaubwürdig, wenn es immer perfekt ist. Und so schlau sind die meisten Leute schon, dass sie jetzt mittlerweile von dem abkehren und sich auf andere Contents mehr fokussieren, wo sie sagen, ja gut, nett, aber das ist nicht wahr. Und es gibt auch einen Unterschied, das muss man sagen, zwischen perfektionierter Schönheit und Ästhetik. Also man muss sagen, was empfindet jemand als ästhetisch, das ist ein bisschen was anderes. Also manche schauen Anzeigen etc. gerne an, weil sie ästhetisch schön sind. Das ist was anderes. Als wie zu sagen, okay, das glaube ich nicht, dem eifere ich jetzt nicht nach oder so weiter. Und da gibt es auch unterschiedliche Facetten und auch über die Generationen ziemlich viele Unterschiede, wie das Ganze funktioniert.
Abgesehen von den Dashboards von morgen, schaust du dann auch auf Social Media? Also beschäftigst du dich mit den aktuellsten Trends, mit den neuesten Trends?
Ja, wenn ich es nicht tue, wäre ich wahrscheinlich in meiner Position irgendwo ein bisschen auch falsch. Also ich schaue mir jetzt nicht jeden TikTok-Trend an, sondern kriege das halt automatisch mit, wenn ich mit meinen Leuten da bin. Und das ist ja etwas, was mich auch up-to-date haltet. Aber ich treibe mich schon auch viel auf Social Media herum, immer rotierend zwischen verschiedenen Plattformen, je nach Interesse und je nach Tageszeit auch mittlerweile schon, wo ich sage, okay, was würde ich gern wo sehen und was interessiert mich. Aber die Bandbreite ist so groß, dass es jetzt nicht ein immanenter Bestandteil meines Lebens ist, sondern ich sitze mir auch so, wie siehst du jetzt da in meinem Büro, gern mit einem Buch hin oder mit einem Magazin. Und lese das. Und das ist etwas, wo ich kriege in meine Ruhezone, da ist alles andere weg und ich muss auch dieses Mobile einmal aus der Hand bringen. Das tut ja gut für unseren Geist, zu sagen, ich habe andere Dinge im Leben auch, Familie, Freunde, wir sind in einer Umgebung, die was Bombe ist, die Berge, die Sonne, was auch immer. Das verliert oft einmal dann den Wert, wenn ich die ganze Zeit nur in dieses kleine Kastel reinschaue. Aber nichtsdestotrotz muss ich mit oder da muss man dabei sein, muss schauen, wie man es kommuniziert oder was kommuniziert wird, wie kommuniziert wird und dann kriegt man ja immer wieder von anderen Leuten, hey, hast du das schon gesehen? Hey, hast du das schon gesehen? Und das ist dann automatisch schon ein Gesprächsthema.
Wie trifft man die Entscheidung, ob man jetzt bei einem Trend dabei ist und wie schafft man eigentlich eigene Trends? Also ich glaube, dass das ja eigentlich jeder irgendwie machen möchte, also eigene Trends zu schaffen. Und jetzt bin ich ja bei dem Experten und bei der Koryphäe mit dem großartigen Team. Peter, erzähl, wie geht's? Vor allem, kennst du Red Queen Effekt? Den habe ich auch lange nicht gehört oder gekannt. Hat mir ein Marketingstratege, würde ich jetzt einfach mal sagen, der Manni Klenk hat mir mal den Hinweis gegeben, du lächelst. Man scheint sich zu kennen. Der hat ja quasi gesagt, kommt von Alice im Wunderland, dass je schneller man rennt, also man ist immer nur am selben Punkt, weil diese Copycats, wenn man einem Trend nach dem anderen hinterher springt, man muss sich ja immer wieder neu anpassen. Ja. Und im Endeffekt ist es ja besser, so den eigenen Weg zu gehen und mal, so habe ich es zumindest interpretiert aus meiner Sicht, und so seine eigene Welt zu schaffen, mehr oder weniger.
Ja. Ja, wie ein Trend funktioniert und ob man auf jeden aufspringen muss. Man muss nicht auf jeden aufspringen, aber man kann probieren, ob er funktioniert auch für einen und für die Marke selber. Das kann man auf jeden Fall machen. Das ist in der heutigen Welt mit einem Mobile, ein Creative macht das einfach. Der probiert. Der geht her, probiert, sieht, okay, passt, Reichweite, let's go, machen wir ein bisschen weiter. Sieht, wenn die Reichweite haben, entlastet es wieder. Da sind die Jungen so mittlerweile schon so fix, dass sie das ganz easy hinkriegen. Einen Trend auszulösen, das wird wirklich jeder gerne machen. Aber ich glaube, dass es Zufall ist. Mhm. Es sind einfach immer Dinge, die zufällig gerade in dem Moment passieren und dann gefällt es einfach Leuten und funktioniert und es geht schwuppsdiwupps, geht's dahin. Ich glaube, dass man so etwas nicht planen kann, dass man so etwas nicht steuern kann. Es kann nochmal schneller kreative Idee sein von jemandem, aber eigentlich ist es viele Dinge, vor allem im Social-Media-Bereich, auf TikTok etc., ist es Zufall, dass es genau so passiert. Ich glaube nicht, dass da große Planung und etc. dahinter steht. Wenn man es planen könnte, ich glaube, dann wäre die Person sehr, sehr viel wert. wüsste ich gar nicht, wie man so jemanden lang halten kann.
Gibst du nicht vielleicht eine Wahrscheinlichkeitsrechnung? Wie wahrscheinlich ist ein Trend? Also du bist der Zahlmensch.
Ja. Wahrscheinlich, ich glaube, mit so etwas kannst du auch Münze werfen. Mhm. Entweder es wird oder es wird keiner. Mhm. Aber da müsste ich schon so ein Insider sein und so viele Ohren und Dinge hören. kannst natürlich hergehen und sagen, okay, über Research, worüber spricht die Welt gerade? Und vielleicht schaffe ich es da mit der kreativen Idee was zu tun. Aber ich glaube nicht da. Ich glaube, du kannst da Münze werfen. Entweder es funktioniert nicht. Ist egal. Einfach probieren. Und das ist, wovon die Welt jetzt da immer mehr und mehr profitiert und was auch der Weg ist, dass man sagt, okay, wir müssen es eh probieren, dass wir sehen, bevor man sich dann 10 Jahre verkopft, weil haben es 10 andere schon gemacht oder 15 oder 100 andere und das ist halt ein Punkt, probier und dann wirst du sehen, was passiert. Wenn es nicht, wenn es schlecht ist, aus, weg, löschen. Und wenn es gut ist, weiter draufhalten. Ganz normal.
Okay, also habt ihr schon einmal einen Trend gesetzt? Gab es schon mal so einen Moment, wo ihr sagt, okay, jetzt haben wir einen Trend ins Leben gerufen?
Einen Trend direkt nicht, aber es sind Dinge schon viral gegangen, ja. Also das ist schon passiert. Also ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass wir so einen Trend ausgelöst haben. Würde jetzt sagen, nein, haben wir nicht gemacht.
Ihr habt ja mehrere Marken vereint unter einem Dach. Mhm. Wie schafft man da die Markenkommunikation? Weil Cura ist ja eigentlich die Dachmarke.
Genau.
Kann man schon so sagen, oder?
Ja, Cura.
Also House of Brands ist ja die Strategie wahrscheinlich.
Genau, richtig. Also wir haben verschiedene Marken unter der Cura Cosmetics Group. Das sind Eigenmarken, Lizenzmarken, unterschiedliche Dinge. Und du hast halt dann für jede Marke ein eigenes Setting. Teilweise auch eigene Leute, die was auf dieser Marke drauf sitzen und du schaust halt, dass für jede Marke diese Strategie, was für die Marke passend ist und definierst und dann arbeiten die Leute halt teilweise eben 2 Marken oder nur eben für eine Marke und es muss aber sehr gut kommuniziert werden und das ist ja immer der Schlüssel in jedem Unternehmen, wie funktioniert die interne Kommunikation unter den Leuten. Vor allem auch von Führungskräften, wie kriege ich meine strategischen Botschaften runter bis in die operative Ebene. Das sind alles Kommunikationsdinge und ich glaube, du kannst in jedes Unternehmen gehen, wo jemand sagt, die Kommunikation ist nicht so gut. Es gibt nie eine perfekte Kommunikation, auch so in Unternehmen. Es gibt gute Kommunikation, ausreichend, es gibt schlechte Kommunikation, aber du wirst nie jemand sagen, na, bei uns ist das perfekt. Das glaube ich, gibt's nicht. Und so muss man eben schauen, wie kriegen wir ein Setting von diesen gesamten Spielern zusammen, also sowohl die im strategischen Bereich arbeiten, als auch im operativen Bereich, dass wir das gemeinsame Ziel verfolgen. Ich bezeichne es immer bei uns als Schiff. Da gibt es jemanden, der eine Landkarte hat und gemacht hat, der will da hinfahren. Da gibt es einen Kapitän, der sagt, okay, jetzt nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Und dann gibt es die Leute, die was die rudern oder die Maschinen betreuen oder was auch immer. Der hört halt in einer Weise auf jemanden und sagt, okay, jetzt 10 Knoten schneller, der weniger. Und wenn da die Kommunikation nicht gut ist, dann fährt das Schiff in die falsche Richtung oder es fährt zu schnell oder es fährt auf ein Riff oder es passiert halt irgendetwas. Das heißt wirklich von dem, der was die Karte liest, der was das analysiert, der was auch dann irgendwo einen Kompass betreuen kann, zu dem, der was es steuert, zu dem, der was die Maschinen bedienen, muss halt alles in Einklang sein. Und so funktioniert auch jedes Unternehmen, gleich wie ein Schiff. Sonst erreichen wir das Ziel irgendwo nicht, wo wir hinwollen. Oder vielleicht auf, und das ist ja auch, was Strategie ausmacht, ab und zu muss man einen Umweg fahren. Ab und zu muss man eine andere Route einschlagen, weil irgendwas ist, da ist auf einmal ein Eisberg und muss herumfahren. Oder Ähnliches in dem Fall. Und das müssen halt die Leute auch wieder machen. Muss wieder kommuniziert werden, muss wieder gesprochen werden. Und das ist auch so ein bisschen das iterative Anpassen der Strategien, was man immer machen muss. Und auch der Marke zu sagen, okay, so passt das nicht. Oder wenn sich auch das Gewässer verändert, vielleicht brauche ich dann eine andere Dimension oder eine andere Art von Schiff. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen etwas, das das ausmacht, ja.
Wir nähern uns schön langsam dem Ende, Peter. Ich habe noch 3 Fragen an dich.
Mhm, gern.
Was sind die Jobs der Zukunft? Weil im Endeffekt, also wenn sich jetzt der E-Commerce-Bereich weiterentwickelt oder auch der Marketing-Bereich, wo denkst du, bedarf es zukünftig mehr Know-how oder welche Fachbereiche kommen wir wahrscheinlich noch komplett auf im Marketing?
Ja, also der erste Punkt, die Jobs der Zukunft, die variieren. Was ich aber sagen kann, ist, man ist gut beraten, wenn man dieses Spektrum von einem Fachbereich oder einer Fachprofession hin zu der datengetriebenen Analyse abdeckt. Das heißt, man muss irgendwo, sei es jetzt im Produktmarketing ganz gut sein, braucht aber auch Datenanalysekenntnisse. Um das wird man nicht herumkommen, weil viel auf Testen ausgelegt wird. Auch in der Kommunikation. Ich kann gute Creatives machen, wenn ich nicht teste, ob sie wirklich gut funktionieren am Markt. Das heißt, ich brauche diese analytische Komponente immer dabei. Das heißt, diese Spannungsfelder werden wir machen. Die subjektive Welt wird immer mehr und mehr verschwinden, weil es für alles Analysen gibt, weil es auch künstliche Intelligenzen gibt, die was dir auch die subjektive Welt analysieren werden. Rechenkapazitäten sein da etc. Also die wird immer kleiner und kleiner werden. Man geht immer mehr von der Gießkanne weg zur Spitzpistole, wie man auf eine Wurzel schießt und die Pflanze richtig gießt. Und das heißt, in diese Richtung ist man gut beraten, wenn man diese zwei Dinge mitbedenkt in der fachlichen Komponente. Was man zusätzlich nicht vergessen darf, sind natürlich gesamte Soft Skills, was jeder mitbringen muss. Und auf die legen viele Unternehmen mittlerweile auch wesentlich Mehrwert. Zu sagen, okay, wie passt der in mein Team? Was macht er zur Kultur? Was bringt er zu den Unternehmenswerten bei? Weil sie sich einfach, es muss diese Symbiose stimmen. Gell? Ich passe zum Unternehmen und das Unternehmen passt zu mir. Dann hat man schon die Grundlage geschaffen, dass Leute glücklicher werden in Zukunft. Weil wenn ich für ein Unternehmen arbeite, mit dem ich mich überhaupt nicht identifiziere, zum Beispiel jetzt bin ich nicht persönlich, aber die Person ist jemand, der sehr viel auf Nachhaltigkeit, auf Umwelt legt. Der kann jetzt nicht zu einem Industrieunternehmen gehen, wo oben der CO2-Ausstoß exorbitant groß ist. Der kann sich nicht damit identifizieren. Funktioniert einfach nicht. Und so werden sich einfach diese Wertepaare immer mehr und mehr matchen zwischen Unternehmen und sage ich mal, den Absolventen der Unis und Arbeitern etc., dass sie sagen, okay, ich identifiziere mich 100% mit dem Unternehmen, deswegen arbeite ich da gern. Ich glaube, das ist so etwas, wo man in Zukunft Leute mitgeben kann, worauf sie schauen müssen. Ansonsten, ja, wird viel datengetrieben passieren, viel Technologie wird passieren. Sieht man immer wieder an diese Top 10 Jobs auf LinkedIn oder wo auch immer, auf unterschiedlichen Plattformen, die so in 5 Jahren entstehen werden. Und natürlich steht da weit oben KI und andere Dinge. Aber es muss immer die Basis auch da sein. Ich muss immer verstehen, was Daten überhaupt sind. Woher die kommen, was Datenbanken sein, wie das funktioniert, wie es interagiert. Ja, ich glaube, da ist auch nie ein Fehler, wenn man in diese Richtung schaut.
Bevor ich die zweite Frage stelle, was sind denn Daten? Also was ist denn deine Definition? Was ist eine Datenbank? Woran erkennt man relevante Zahlen und nicht relevante Zahlen? Und
Das ist ganz, ganz schwierig zu beantworten, gell? Weil Daten haben ja den Auftrag, wenn man sie richtig schön gruppiert und zusammenfasst, jemanden Informationen zu geben. Das ist ja so die Entwicklung. Gell? Daten, Information, Wissen am Ende. Daten ist einfach eine Vielzahl an Dinge, die was man im Unternehmen sammeln kann oder von Kunden sammeln kann, Touchpoints, Punkte, etwas Quantifizierbares. In irgendeiner Weise. Und die gibt es in unstrukturierter Weise und in strukturierter Weise. Sobald sie in die Struktur kommen, kann man daraus dann Informationen ziehen. Gibt es auch in Vergangenheit, das ist schon ganz lang her, Harvard Business Review, Titelseite, Data is the New Oil. Also Daten sind das neue Öl für Unternehmen. Und dann sieht man da so Raffinerien mit Google-Logos und Microsoft-Logos. Und mittlerweile, je mehr Unternehmen Daten gewinnen können, die was sehr spezifisch für sie sind, wo andere nicht haben, desto höher ist auch der Unternehmenswert, weil sie sich dadurch auch Assets generieren oder irgendwelche Wettbewerbsvorteile generieren können. Was richtige Daten sind, muss man immer situativ anschauen. Dafür gibt es ganz viele Leute, die sich mit diesen Daten beschäftigen auf der Welt. Sei es jetzt irgendwelche Data Scientists oder ähnliches, die sich einfach mit diesen Dingen beschäftigen, die einfach Fragen von Leuten, die was am Markt sind, beantworten. Es gibt bei großen Unternehmen sogenannte Customer Insight Teams, die schauen, okay, wie schaut denn der Haushalt jetzt heutzutage aus bei Unternehmen, bei Familien, was tun die, wie ist der tägliche Ablauf, wie passt mein Produkt jetzt da rein in den täglichen Ablauf. Das sind alles spannende Dinge, was heutzutage passieren, und die passieren halt auf Generation von Daten und Auswertung und Weitergabe von Informationen und Schaffen von Wissen.
Da fällt mir noch eine Anekdote von Jung von Matt ein. Oder Jung von Matt, die haben ja das Durchschnitts, Wohnzimmer der Deutschen eingerichtet mit dem Durchschnittsnamen, mit dem Durchschnittsnachnamen etc., das, um eben besser verstehen zu können, wie ist denn eigentlich so der Alltag, für wen bauen wir denn am Ende des Tages Werbung?
Genau. Ja, und das ist etwas, das, was ich auf einer meiner Stationen gelernt habe und das, was ich eigentlich in meinen Kopf so wahnsinnig eingeprägt habe, und da nochmal Shoutout zum Rektor Andreas Altmann, der jetzt in meiner Position damals als Marketingleiter im MCI immer zu mir gesagt: Walk in the customer shoes. Und um das geht's. Zu sagen, okay, wenn ich weiß, wie er geht, wenn ich weiß, wie er sich bewegt, wenn ich weiß, was er tut, was seine Bedürfnisse sind, dann kann ich auch gut kommunizieren. Dann kann ich auch gut als Marke arbeiten. Und der Satz hat sich wirklich so manifestiert in meinem Kopf. Und das ist etwas, was viele Leute oft nicht wirklich können. Deswegen bauen sie solche Dinge wie Personas. Das ist ja auch schon ganz lang her, wo Personas entwickelt worden sind aus der IT, weil sich ein Developer ja nicht vorstellen kann, für wen mache ich das. Dann hat man eben da, keine Ahnung, den Hans-Peter, 34 Jahre, an die Wand pappt und hat gesagt, schau, du machst das jetzt für den. Das versetzt dich immer mehr und mehr in diese Lage. Und diese Persona-Konzepte oder diese Kundenverständniskonzepte haben sich halt jetzt ausgeweitet auf jede Art von Produktentwicklungen, was man hat, und das ist auch gut so. Weil dann holst du die Leute immer wieder zurück, für wen mache ich das?
Schön gesagt. Mhm. Ich habe immer noch zwei Fragen. Ja. Die zweite Abschlussfrage. Ja. Mission, Vision, Werte von dir, Peter.
Ja, die Vision von mir am Ende ist es immer so, auch wieder sehr, ich will es jetzt nicht sagen als kundenzentriert, aber sag mal zentriert auf die Leute, die was mich umgeben. Ihr habt das auch gemerkt, sei es jetzt als Lehrbeauftragter, sei es jetzt im Unternehmen etc., sei es jetzt auch im Verein, Ähnliches. Es geht immer um Entwicklung und Weitergabe von Dingen, die was man selber gelernt hat. Und ist ja auch etwas, was zurück in zu den Griechen geht, Aristoteles auf die Stiegen, der was erzählt, wie die Zahlen funktionieren. Und ich glaube, das, was für mich wichtig ist, alle Erfahrungen, die was ich gemacht habe, und sei es jetzt im sozialen Umfeld, was mir passiert ist, persönlich etc., muss einfließen irgendwo in die Entwicklung der Menschen, die was mir umgeben. Sei es jetzt meine Kinder, sei es jetzt meine Mitarbeiter, sei es jetzt Studenten, sei es jetzt Mitspieler, sei es jetzt Kollegengeist, ist es etwas sehr Relevantes, was mich antreibt, immer wieder zu sagen, okay. Auf der anderen Seite, damit ich solche Erfahrungen weitergeben kann, muss ich irgendwo mich selber danken mit Erfahrung. Das heißt, für mich bedeutet stetige Weiterbildung etwas, was ich mir immer raufgeschrieben habe, auf die Fahne heft und sage, ich mag nicht stehen bleiben. Das ist, sobald eigentlich in einer Routine verfällt, ist mir langweilig, das ist in mein Leben, das will ich nicht sein. Sondern ich will immer wieder neue Dinge exploren, neue Sachen lernen, damit ich einfach Leute an diese Erfahrungen weitergeben kann. Und das, so wieder, wenn es jetzt auch den Kreis wieder zu schließen auf mein LinkedIn-Profil, ich war in Gesundheit, ich war in Sport, ich war in Energie, ich war in Bildung, ich war, bin jetzt in Fast Moving Consumer Goods drinnen. Es ist überall was, was man übergreifend mitnehmen kann. Und überall gibt's neue Aspekte und neue Dinge, was man lernt. Und das macht die Welt eigentlich spannend, dass man so ein bisschen über die Grenzen rausschaut und einfach ja, Connections findet zwischen links und rechts. Ich glaube, das ist etwas, was schon sehr relevant in meinem Leben ist und wo ich sage, da will ich eigentlich weiterarbeiten und will schauen, als meine Mission zu definieren, dass ich einfach Leute weiterbringe und forme und zu Apple auch wieder zu einer better version of themselves mache. Also das ist schon etwas, das, was mir antreibt.
Die letzte Frage, Peter. Es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
Ja, ich hoffe, dass viele Dinge jetzt inspirierend waren und Leute so ein bisschen zum Nachdenken angeregt haben, wenn sie diesen Podcast hören. Es macht mir immer sehr viel Spaß, wie gesagt, Wissen und Erfahrungen zu teilen. Ich hoffe, dass die Leute auch so wissbegierig teilweise sind, auch wenn es nur kleine Nuance ist, wie ich bin, einfach um uns selber weiterzuentwickeln als Gesellschaft. Dass wir einfach auf diese Dinge schauen, die was uns wichtig sind, und ein bisschen Acht geben auf das Ganze.
Sehr schön gesagt. Ich bedanke mich bei dir. Also für mich waren definitiv einige inspirierende Inhalte und Impulse dabei. Dir weiterhin und deinem deinem Team weiterhin alles Gute und vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das tolle Gespräch, Peter. Dankeschön.
Danke ebenso für die Einladung.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.